Einen schönen guten Tag zur vierten Folge von unserem Podcast Tacheles und Törtchen. Mit mir, Romy Siegler und
Marie und Unesorg.
Zum vierten Mal treffen wir uns. Drei Frauen haben wir schon vorgestellt und heute haben wir Tilde van Norell eingeladen. Ich habe lange geübt. Nein, ich versuche es immer noch wieder, weil ich den Namen so toll finde und einfach nicht gleich falsch aussprechen möchte. Tilde van Norell ist Instrumentenbauerin aus Hohenneuendorf und Kollege und Freund von uns, der Bildungsdezernent Holger Mittelstädt, der hat gesagt, ihr müsst die unbedingt einladen, die ist so spannend und die macht so tolle Sachen. Und jetzt macht doch endlich mal. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist aber auch mal Zeit. Und dann haben wir gefragt und zum Glück hat sie gesagt, sie kommt. Ein herzliches Willkommen, Tilde.
Vielen Dank.
Und wie immer haben wir auch Kuchen. Kuchen wie Tacheles und Törtchen, die Törtchen, naja, der Aufhänger eben. Marei.
Genau. Also, Törtchen, wir wollen es uns ja hier gut gehen lassen und wir stellen immer vorher unseren Gästen die Frage, was magst du, was möchtest du, dass wir dir mitbringen? Was hast du denn gesagt, Hilde?
Was ich gesagt habe?
Ja.
Oh, okay. Ich esse gerne Kuchen, habe ich gesagt. Bring mir was Leckeres mit, ich lasse mich überraschen. Lieber ohne Kirsch.
Aber Erdbeeren wären okay gewesen, oder?
Ja, eigentlich alle Obstkuchen. Ich liebe Kirschen, aber nicht zu sehr im Kuchen. Das ist das Einzige.
Gehört Backen auch zu den Dingen, die du gerne machst?
Ja, ich backe gerne.
Okay.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Na, also wir haben jetzt hier eine nette Mischung zwischen Apfel und Käse und Bienenstich und Zupfkuchen und sind wie immer bestens ausgestattet. Wie immer auch hier in Hennigsdorf im Kreativwerk und freue mich sehr auf die Folge.
Tacheles und Hörtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel. Und diesmal darf ich Fragen stellen und wir fangen einfach mal an. Also Instrumentenbauerin, wie wird denn eigentlich eine Politikwissenschaftlerin aus den Niederlanden, Hintergrund, man hört es auch aus dem Akzent ein wenig, aber aus Amsterdam zu einer Geigenbauerin in Hohenneuendorf? Das ist die Einstiegsfrage.
Das ist natürlich die Einstiegsfrage. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich es beantworte. Ich bin Politikwissenschaftlerin, kann man sagen. Man ist das ja einmal und dann bleibt man das irgendwie auch. Aber wann ich Ende 20, Anfang 30 Jahre alt war, habe ich für das Ministerium für Verkehr in den Niederlanden gearbeitet, als Projektmanagerin im Bereich Verkehr, wie man die Stauprobleme in den Niederlanden lösen könnte. Das war eine interessante Aufgabe. Ich fand es auch, ich habe es gerne gemacht, aber nicht mit Herz und Seele. Und ich habe gemerkt, wie das irgendwie nicht gut war für mein Sein. Und habe dann als Ausgleich, als Hobby daneben angefangen, Geigenbau zu lernen. Das war so, auf irgendeinem Markt in Amsterdam, wo man viele Flohmärkte hat natürlich, so als auch wie in Berlin, habe ich ein Buch gefunden über Geigenbau und das hat mich sofort gefasst. Ich spiele ja lange Geige. Ich habe ja immer eigentlich Geige gespielt, leidenschaftlich auch, in unterschiedlichen Orchester, Kammermusikgruppen, in Bands auch. Und ich wollte dann einfach mal das als kreative Ausgleich neben meinem Beruf erkundigen. Nach und nach wurde dann immer mehr klar, dass ich das nicht mehr wirklich loslassen konnte. Dann habe ich ein bisschen nebenbei recherchiert. Aha, ja, das ist auch ein Beruf, das man lernen kann. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo man, wenn man Abitur gemacht hat, dann macht man ein universitäres Studium meistens. Habe ich auch gemacht. Aber ein Handwerk, das kommt eigentlich nicht in Frage. Es war mir nicht bewusst, dass es sowas gab. Und wann ich dann das entdeckt habe, als Hobby erstmal, habe ich auch gedacht, okay, vielleicht ist ja eine Möglichkeit, dass man das wirklich als Beruf lernen kann. Vielleicht kann man nochmal anfangen. Es war für mich nicht neu, die Idee, um neu anfangen zu dürfen, zu können. In meiner Familie, meine Mutter hat unterschiedliche Berufe gehabt und gelernt. Mein Großvater hat erst mit 40 angefangen, sein Studium Psychologie, etwas ganz Neues zu erlernen. Es war also die Idee, um etwas Neues anzufangen, war für mich in Ordnung. Und dann habe ich einfach mich angemeldet für eine Geigenbauschule in England, wo man nicht mehr gerade 18 sein muss, um dort zurecht zu können, um dort lernen zu können. Ich habe mich angemeldet, ich wurde eingeladen für ein Interview und wann ich dann angenommen wurde, das ist eine sehr internationale Schule, sehr klein, 60 Leute, über 4 Jahrgänge, global. Und ich wurde eingeladen, um teilzunehmen. Das war für mich ein Zeichen und ich habe einfach die Chance genommen und bin wieder neu angefangen.
Das erlebe ich als Berufsschullehrerin auch immer öfter in der letzten Zeit, dass viele diesen Pfad gehen und sagen, ich probiere das jetzt, ich studiere und merken dann, dass das aber nicht das ist, weil man dachte, man hat halt Abitur gemacht. Und dann tatsächlich ab einem gewissen Alter, und das scheint so die 30 schon der Turning Point zu sein, zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Aber man muss halt auch mutig sein. Also das, was du gerade beschreibst, ist einfach mutig zu sagen, ich hätte jetzt einen Weg, der ist vorgezeichnet und jetzt gehe ich doch nochmal einen anderen Weg. Wenn es bei dir in der Familie durchaus eine Erfahrung dazu war, gab es auch Leute, die gesagt haben, mach's nicht oder verzichte nicht auf einen Ministeriumsjob?
Keiner hat mir das gesagt.
Interessant.
Keiner. Mein Vater war so enthusiast, wenn ich ihm das erzählt habe. Der konnte sich das genau vorstellen. Und meine Familie hat mich wirklich unterstützt dabei. Und ich bin, glaube ich, auch einfach ein Mensch, der dann ein bestimmtes Bauchgefühl vielleicht einfach nachgeht und auch ganz bewusst nicht zu viel darüber nachdenkt, weil ansonsten macht man es nicht.
Wirklich schöne Geschichte. Und ich denke, dass es vielen so geht, aber den Mut aufzubringen, dann nochmal eine komplett andere Bildungsbiografie zu starten, da gehört schon viel dazu und auch Unterstützung in der Familie. Schöne Geschichte. Also schöner Einstieg. Ich habe mir die Artikel durchgelesen auf deiner Webseite und was du alles machst. Und dann habe ich überlegt, wie sieht denn eigentlich der Arbeitstag, der typische Arbeitstag von einer Geigenbauerin aus?
Der typische Arbeitstag, ich würde fast sagen, gibt's nicht. Meine Tage sind wirklich sehr unterschiedlich, aber gleichzeitig, ich verbringe natürlich sehr viel Zeit in meiner Werkstatt. Ne? Und ich mache mir einen Plan vorab, was steht alles an, was habe ich alles zu tun. Ne? Meistens baue ich ja ein paar Sachen parallel, zum Beispiel jetzt habe ich gerade ein Cello, die ich fertig baue, und eine Geige. Und momentan habe ich gar keine Reparaturen, das ist auch eben nebenbei, dass ich das mache. Ich mache eher Neubau von Instrumenten, also Geige, Bratsche und Celli. Ich habe gerade eine Geige, die ich baue, und ein Cello, die ich baue. Und dann schaue ich mir an, okay, ich habe jetzt die Zagen, also die Seitenstruktur ist fertig. Ich bin beschäftigt mit der Decke. Ich möchte das jetzt mal zu Ende bringen. Was braucht es noch, um wirklich zufrieden sein zu können? Und dann setze ich mich daran. Und das, je nachdem, kann es vielleicht manchmal so sein, dass man dann innerhalb von ein paar Stunden fertig ist. Aber es kann auch sein, dass ich noch eine ganze Woche brauche.
Und sieht so eine Werkstatt? Ich kenne tatsächlich viele Tischlerwerkstätten, aber ist das ähnlich einer Instrumentenbauwerkstatt oder ist das alles viel feiner, kleiner und kleinere Maschinen, nicht so wie sonst im Tischlerhandwerk, wo ja große Maschinen da sind? So gehe ich davon aus, dass es bei dir eher alles viel diffiziler ist und kleinere Werkzeuge sind, in meiner Vorstellung.
Ja, das stimmt, denke ich auch. Es sieht nicht wirklich aus wie eine Tischlerwerkstatt. Die Bemerkungen, die wir oft bekommen, man muss wissen, ich arbeite zusammen in einer Werkstatt teile ich mit meinem Mann, der ist Gitarrenbauer. Also ich arbeite nicht ganz alleine, kann man sagen, aber wir haben getrennte Räume. Aber wenn man reinkommt, dann kommt man in unsere Werkstatt, geteilte Werkstatt. Dass viele Kunden erwähnen, dass es so schön nach Holz duftet, das hat man natürlich gemeinsam mit einer Tischlerwerkstatt. Es duftet auch viel nach Lack und unterschiedliche Ingrediente, die man bei Lack benutzt. Es sieht sehr ordentlich aus. Da gibt es wirklich Unterschiede zwischen Geigenbauern. Ich kenne welche, die auch wirklich hervorragend arbeiten und unglaubliche Chaos um sich herum haben. Wir können das nicht. Wir brauchen Freiraum, auch um einfach den Blick schweifen lassen zu können. Wir brauchen relativ staubfreie Umgebung. Also wir haben ja für jede Werkzeug sein eigener Platz. Ne? Alles hat so seinen Platz, so wie ein Zahnarzt auch funktioniert, obwohl da natürlich oft ein Assistent auch dabei ist. Die haben wir nicht. Aber alle Werkzeuge haben seinen Platz. Es gibt ein paar große Geräte, manche haben wir auch im Keller. Ja, so Bandsäge.
Ich habe mir überlegt, also ich habe diese Ähnlichkeit mit der Tischlerwerkstatt, die hast du jetzt mehr oder weniger beschrieben, nur dass es einfach feiner ist, ordentlicher. Es ist, du hast recht, die Tischlerwerkstätten, die ich kenne, sind eher typabhängig, wie die aussehen, als dass es das, was man baut, nicht unbedingt damit zusammenhängt. Und dann, du hast gerade gesagt, du baust
Geige, Bratsche und Cello.
Geige, Bratsche und Cello.
Ja.
Cello, glaube ich, kennt jeder von uns. Das sind die größeren. Aber was ist der Unterschied zwischen einer Violine oder beziehungsweise Geige und einer Bratsche?
Also eine Bratsche ist größer als eine Geige, hat der gleiche Stimmung wie ein Cello, also ein bisschen tiefer. Eine Geige hat ja G, D, A, E, vier Saiten. Und eine Bratsche hat nicht die hohe E-Saite, aber die A-Saite ist dann die höchste. Und dementsprechend geht es dann nach unten, A, D, G und C-Saite. Genauso wie beim Cello, aber dann natürlich viel kleiner. Und es hat die Abmessung, dass man es noch in der Hand halten kann. Und es ist die Zwischenstimme, die man wirklich braucht, auch in viel in Kammermusik, aber auch im Orchester, dass man nur die hohe Geigenstimme hat, erste, zweite Geige, aber auch noch eine Zwischenstimme zwischen Geige und Cello, und das ist die Bratsche.
Danke. Eine Lücke geschlossen auch in meinem Wissen. Also ich habe, als wir uns darüber unterhalten, dann habe ich sogar angefangen zu googeln, dachte mir, ich frage lieber nochmal nach. Gibt es einen Schritt beim Bau einer, bleiben wir bei der Geige? Geige und Violine, ist das Gleiche?
Ja, ich denke schon. Also da, ja, es ist das Gleiche. Es ist nur, Violin wird nicht oft benutzt von Musikern.
Okay. Ja. Also gibt es einen Schritt, wenn du eine Geige baust, der für dich schon fast meditativ ist, und einen Schritt, Teilschritt, wenn du eine Geige baust, wo du denkst, okay, das ist so der Turning Point, der Cliffhanger, wenn das gut geht, dann wird das Ganze auch gut, oder das könnte, entscheidet dann auch, wie lange du für etwas brauchst?
Ich muss sagen, für mich sind fast alle Schritte sind meditativ. Um eine Geige zu bauen, das ist ein langes Projekt. Man braucht einen langen Atem, und man kommt, wenn man will oder nicht, vielleicht in diesen meditativen Flow, während man arbeitet, weil es einfach seine Zeit braucht. Dadurch ist auch, ich glaube, die Fähigkeit, um sich wirklich sehr gut konzentrieren zu können, die ist wichtig. Dabei gibt es dann manche Schritte natürlich, wo ich auch ein bisschen Angst habe, jetzt soll das wirklich richtig gehen. Ansonsten habe ich ja einen Rückstand und muss ich ganz viel wieder neu machen. Aber was am meisten für mich immer ein bisschen so stressig eher ist in die Arbeit, das sind die Schritte, die mit Leim zu tun haben. Wir benutzen ja Geigenbau, eine ja, der älteste Leimsorten, das ist Tierleim. Und das ist also Leim aus Tierabfälle hergestellt. Es hat sich über Jahrhunderte bewiesen, dass es funktioniert. Also man muss es wirklich nicht mehr in Frage stellen. Das funktioniert am allerbesten. Das Problem ist nur bei dieser Leimsorte, man muss es erwärmen und es kühlt schnell wieder ab. Wenn es warm ist, dann hat es eine bestimmte, man möchte eine bestimmte Konsistenz haben, dass es nicht so wasserig ist, aber auch nicht zu dick. Ne? Und dann wird es ein bisschen schön flüssig, ein bisschen wie flüssiger Honig vielleicht. Diese Leim braucht dann die bestimmte Temperatur, damit es funktioniert. Und wenn man die aufträgt, dann hat man eine Chance. Und wenn es dann schön zusammenklebt, dann ist alles gut. Muss man es einfach in Ruhe lassen, einen Tag ungefähr aushärten lassen, und dann ist so fest, wie keine andere Leimsorte sein kann. Aber wenn es zum Beispiel, was ich oft mache, ich mache die, zum Beispiel, wenn ich einen Bassbalken aufleime, muss ich das vielleicht noch erklären, was das ist?
Ja, ich denke schon.
Ja, das ist zum Beispiel bei einer Decke von an der Innenseite von einer Decke, von einer Geige, Bratsche oder Cello, da hat man einen Bassbalken und die ist an der, ne, der Bassseite vom Instrument, an der inneren Seite, genau angepasst an die Wölbung. Und die dient nicht nur dafür, dass es einfach ein stabiles Konstrukt wird, aber auch hat es sehr viel mit Klangübertragung zu tun. Und diese Bassbalke, die passe ich an, genau an der Wölbung. Und die muss genau in diese Stelle muss der zugeleimt werden. Und dann wärme ich beide Leimoberfläche wärme ich auf mit einem some kind of hairdryer.
Ja. Also wie eine Art,
wie so eine Art von Föhn, aber dann für ein bisschen warmer. Mhm. Und wenn die beide Stellen dann warm sind, dann bringe ich diese Heißleim auf und dann bringe ich es auf der richtigen Stelle. Und wenn dann alles sitzt, dann sitzt es. Aber es kann auch sein, dass es nicht richtig passt.
Nicht.
Ja, es passt nicht. Oder etwas ist doch ein Millimeter zu Wasserseite geraten oder irgendetwas, dass man merkt, ah, da ist eine Lücke, es stimmt doch nicht. Dann muss man alles wieder öffnen, wieder sauber machen, trocknen lassen und danach wieder neu anpassen. Das sind die stressigen Momente.
Das war die Überlegung, genau. Das klingt selbst bei der Vorstellung, ich stelle mir das gerade jetzt auch vor und dann so, oh nein. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so häufig passiert, gerade wenn man schon so lange dabei ist, aber es ist...
Nein, es passiert nicht häufig, aber man muss wirklich, weil viele Schritte, man muss sich Zeit nehmen und hierfür kann man sich keine Zeit nehmen. Es muss schnell gehen und das... Ja, es ist natürlich ein bisschen stressig dann.
Du hast es gerade schon angedeutet. Also man muss sich Zeit nehmen. Wie viel Zeit nimmt man sich denn für den Bau einer Geige?
Also ich baue im Schnitt Stückzahl 4 oder 5 Instrumente pro Jahr. Also Geige, Bratsche und Celli. Mehr nicht. Ich brauche so ab 350 Arbeitsstunden für eine Geige. Gleichzeitig muss ich immer dabei sagen, wir sagen auf Englisch, it takes as long as it takes. Wir machen keine Kompromisse. Wenn etwas ein Schritt länger braucht, dann ist das eben so.
Das bedeutet also, wenn jemand zu dir kommt und gerne eine, das wäre dann, kommen wir später nochmal dazu, wer kommt denn eigentlich zu dir? Aber wenn jemand zu dir kommt, ab wann kann der seine eigene Geige, nachdem er das erste Mal zu dir gekommen ist und gesagt hat, was er sich wünscht, wann hat er seine Geige wahrscheinlich in der Hand? Das erste Mal. Kann darauf spielen.
Ja, das ist ein bisschen abhängig davon, was weiter dann noch ansteht. Aber die letzte Zeit ist es dann immer ungefähr ein Jahr, dass man warten muss, bis es fertig ist.
Und ist das den Kunden, den Musikern auch bewusst, dass sowas so lange dauert heutzutage? Oder sagen die dann schon, nee, also dann kaufe ich es mir halt woanders oder vielleicht macht es jemand anderer schneller? Oder ist das tatsächlich auch ein Qualitätsmerkmal zu sagen, es dauert eben genauso lange, wie es dauert?
Ja, es ist die Musiker, die ein Instrument suchen, die ja verstehen schon wirklich, dass es seine Zeit braucht. Und ich glaube nicht, dass ich habe noch nie erlebt, dass es darüber Probleme gab. Es ist auch ein bisschen abhängig von wie lange der Suche schon geht. Manche Musiker können sehr lange suchen nach ein geeignetes Instrument. Bei anderen ist es eher schnellere Entscheidung, aber eine Wartezeit ist meistens inbegriffen.
Ich habe, als ich etwas über dich gelesen habe, wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, habe ich mir überlegt, es ist sehr meditativ, du bist in einer Werkstatt, ich versuche es jetzt mal nicht ganz so sehr zu romantisieren, und dann habe ich überlegt, wenn jemand Instrumente baut, hört er dabei eigentlich Musik? Und wenn ja, welche Musik hört er? Oder bin ich jetzt total überrascht und du hast die permanenten Geigenklänge um dich herum oder eben das Gegenstück reicht dann jetzt auch und irgendwas ganz anderes?
Ja, also ich höre schon gerne entweder Musik oder Podcasts bei, bei der Arbeit. Und bei Musik ist es, ich kann wirklich sehr unterschiedliche Musikrichtungen wertschätzen. Und höre gerne nach Lust und Laune und habe manchmal auch, dass ich dann eine bestimmte Musiker ein bisschen weiter verfolge und darüber mehr erfahren möchte. aber auch Podcasts gerne. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man mehrere Sprachen spricht. Ich höre die gerne. Bestimmte niederländische Podcasts höre ich sehr gerne, bestimmte englische oder auch deutsche.
Dreisprachig also.
Ja.
Und wann weißt du denn, wann eine Geige fertig ist? Also hörst du das eher oder fühlst du das? Oder ist es eher eine Entscheidung zu sagen, so und jetzt ist sie fertig?
Ich finde das eine sehr interessante Frage, weil es ist tatsächlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich denke, das ist so ähnlich wie mit Schriftsteller. Wann ist ein Buch zu Ende? Oder ein Maler, wann ist ein Gemälde wirklich fertig? Und das ist auch bei uns eine bewusste Entscheidung, um zu sagen, jetzt ist es fertig. Und natürlich hat man bei jedem Arbeitsschritt auch, dass man immer wieder neu entscheiden muss, jetzt ist es fertig. Und manche dauern darum auch extrem lange, so wie zum Beispiel die Ausarbeitung von der Decke und der Boden. Das, dabei nehme ich wirklich alle Zeit, weil das ist für die spätere Klangentwicklung sehr, sehr wichtig. Und da muss man das Gefühl haben, dass einfach alles stimmt und resoniert und genauso klingt wie und leicht ist, wie es sein soll, und aber gleichzeitig steif genug. Und aber wenn ich dann ein Instrument lackiere, und dann muss ich entscheiden, okay, wann ist es fertig, damit ich die Saiten aufziehe, ne, und es einem Kunde übergeben kann. Und das ist dann, das sehe ich dann ein bisschen vielleicht so wie ein Gemälde. Das Prozess von Lackieren, das dauert lange, und da hat man auch natürlich unterschiedliche Stilrichtungen. Meine Stilrichtung ist eher ein bisschen antik. Also es sieht so aus, als ob es nicht mehr ganz neu ist. Und das bedeutet auch, dass man hat unterschiedliche Farbtöne, unterschiedliche Lackoberflächen, und ein bisschen genutzt sieht es schon aus. Und das finde ich total spannend, um das ein bisschen zu verfolgen, weil wenn ich an der Geige arbeite oder an ein Cello, dass ich, ja, das ist dann so mein Leinwand, so gesagt. Und wenn das Gesamtbild stimmt, dann ist fertig.
Je länger ich dir zuhöre, umso mehr denke ich, dass es wirklich Kunst ist, mit einer wunderschönen Kombination zu Handwerk. Aber ich bleibe noch bei diesem gängigen Irrtum, den Laien haben, oder die Vorstellung, was eigentlich ein Geigenbauer, eine Geigenbauerin macht oder nicht macht. Welchem Vorurteil wirst du immer wieder konfrontiert?
Wenn es um Stil geht, so ganz kleine Sachen zum Beispiel, da sind ganz viele, die wissen nicht, dass die Randeinlage, die schwarze Streifen, die man um eine Geige herum sieht, dass das nicht aufgemalt ist, in den allermeisten Fällen nicht aufgemalt ist, aber reingelegt. Und dass es eine Einlage ist, ne? Dass man zuerst da eine kleine Rotspäne da reinlegen muss.
Das sind Intarsien?
Genau.
Ach, guck an, das wusste ich auch nicht.
Ja, ja, ja. Das ist, was viele Leute nicht wissen. Ansonsten denke ich, was ein großes, großes Vorurteil ist oder ein Fehler wirklich, ist, dass viele Laien, so gesagt, die sich nicht auskennen, die meinen, die werden das Unterschied im Klang nicht hören. Zwischen einer Handelsgeige, so gesagt, und einer Meistergeige, so gesagt. Jeder hört das.
Das war auch übrigens meine Überlegung. Gehst du manchmal in Konzerte, wo Musiker deine Instrumente spielen, und würdest du deine Instrumente auch am Klang erkennen?
Ja, also das ist auch eine interessante Frage, und ich denke, ich bin eher in der Lage, um die Gitarren meines Mannes erkennen zu können als meine eigenen Geigen.
Wirklich?
Ich kann, weil ich seine Arbeit gut kenne und seine Kunden, und ich kann hören, wann seine Gitarren bespielt werden. Bei meiner eigenen Geige, da bin ich vielleicht zu nah dran. Dann spiele andere Sachen mit, dass ich überlege, oh, ist es alles ausgewogen genug, oder ist es jetzt angenehm zu spielen, oder ich bin da zu nah dran, glaube ich. Ja, ich habe natürlich eine bestimmte Klangrichtung und Stil, die ich suche und die ich auch meine zu erkennen, wenn Kunden meine Instrumente anspielen. Aber im Konzert ist was anderes, dann bin ich zu nah dran.
Wer sind denn, welche Menschen kommen denn zu dir? Also wer kommt denn zu dir und wartet ein Jahr auf ein Instrument?
Also es ist natürlich eine Nische, wo ich arbeite. Es ist ein hochspezialisiertes Gebiet und das sind, in die allermeisten Fälle sind das professionelle Musiker oder die es werden möchten. Das bedeutet, die unterschiedlichen Musiker aus dem Orchester oder aus Kammermusik oder die unterschiedliche Musikakademie innerhalb von Deutschland oder außerhalb. Es ist auch ein ganz globales Netzwerk, das man eigentlich hat. Ne? Es ist meine Website ist immer noch nur auf Englisch, weil einfach Englisch die Sprache ist, die am meisten gesprochen wird, auch auf die Musikakademies, weil das wenigste Anteil ist Deutsch. Das ist so eine unheimlich große Mischung von Leuten überall aus der Welt, die musizieren. Ne? Das ist auch das Schöne vielleicht, die Sprache, die jeder versteht. Ne?
Ich habe keine Vorstellung, wie viel Geigenbauer gibt es denn wahrscheinlich in Deutschland, damit man mal, also wenn das so eine Nische ist tatsächlich, aber als Vorstellung, wie viele Menschen befinden sich denn in Deutschland in dieser Nische? Wahrscheinlich kennt ihr euch auch alle ganz gut untereinander.
Also alle nicht, aber es gibt schon wirklich mehrere Geigenbauer und auch wirklich gute Geigenbauer. Es ist zum Beispiel in Berlin, glaube ich, sind wir schon bei etwa circa 30 Geigenbauer. Da sind viele natürlich, die auch nur sich auf Reparaturen konzentrieren, aber auch Neubau. Und das sind vielleicht mehr, als man denkt. Die Orchester haben auch locker 80 bis 100 Reicher vielleicht.
Also das ist ein Markt. Marei, du wolltest das sagen.
Ja, das passt jetzt vielleicht an der Stelle ganz, ganz gut. Also ein Stichwort Markt. Also einerseits, Romy, du hast das Stichwort Kunst vorhin gesagt, das klingt für mich auch wie eine Kunst. Dann wiederum ist es ein Handwerk, ganz offensichtlich, hast du ja auch gesagt, ein Handwerk, das man erlernen muss. Aber du hast ja auch ein Unternehmen, du bist selbstständig.
Auf jeden Fall.
Du musst davon leben und hoffnungsvoll auch ganz gut leben. Jetzt ist das ja was ganz Besonderes, wenn man so ein hochspezialisiertes Produkt, du hast gesagt, es dauert fast ein Jahr. Also was ist besonders? Wie deckst du vielleicht auch die Risiken ab, die es da ja gibt, wenn das eben so ein Einzelprodukt ist? Kommt es vor, dass es jemand nicht abholt? Unwahrscheinlich.
Ja,
aber was ist die Besonderheit, was die Selbstständigkeit und das Unternehmen angeht?
Ja, also die Besonderheit ist, denke ich, einerseits, dass man, wie gesagt, ich 4 bis 5 am Jahr schaffe ich. Mhm. Das bedeutet, ich brauche auch nur so viele Kunden am Jahr. Ne? Ich brauche sehr wenig Kunden, aber sie sind natürlich echt spezialisiert. Ne? Und ich denke, dass was weiter eine Besonderheit ist, ist, die Arbeitszyklen und die Prozesse sind sehr lange. Und manchmal sind die zu lange, zum Beispiel fürs Finanzamt, weil die arbeiten pro Jahr. Und dann
ein beliebtes Thema,
ja. Okay. Ja, das reicht nicht immer für uns, weil die Projekte gehen über ein Jahr hinaus. Und das, ja, man muss schon wirklich natürlich immer als Unternehmer natürlich darauf achten, dass man immer bestimmte Cashflow hat. Und dann irgendwann, wenn das läuft, dann hat man so einen Kreislauf und dann fängt sich das auch wieder alles auf. Und zum Beispiel, wenn Kunden ein Instrument nicht abholen, das ist das noch nicht passiert. Nicht. Aber ich muss sagen, im Allgemeinen muss ich sagen, ich finde meine Kundschaft unglaublich angenehm und sehr, sehr zuverlässig.
Und die Nachfrage ist offensichtlich da. Also
die Nachfrage ist da.
Du musst nicht warten, dass der nächste anruft.
Genau. Okay. Aber da ist natürlich auch immer ein Vertrag, das abgeschlossen wird und natürlich. Eine Anzahlung wird gemacht. Und falls jemand wirklich ein Instrument nicht möchte, weil es passt nicht, dann ist es auch geregelt. Ne? Dass man kann ja nicht einen Kauf zwingen dann, aber dann findet man schon eine andere Kunde und dann regelt man das, sehe ich das schon.
Hast du denn Wartelisten bei dir? Also setzen die sich auf Wartelisten oder kann man dann sagen, in einem Jahr ist es dann soweit?
Ja, also es ist nicht immer natürlich ein Jahr. Zufällig habe ich manchmal dann auch ein Instrument da, ne? Aber es kann sein, dass es nicht so ist und dann kann man tatsächlich sich auf eine Warteliste schreiben lassen und dann hat man schon ein bisschen eine Anzahlung geleistet und dann weiß man Bescheid, dass es nicht allzu lange mehr dauert, bevor das Instrument da ist.
Aus welchem Holz oder aus welchen Hölzern, hast ja angedeutet, mit den Spänen bestehen denn eigentlich deine Instrumente? Und dann hatte ich noch eine Vorstellung, und da weiß ich nicht, ob sie wieder romantisiert ist. Gibt es sowas, dass du ein bestimmtes Holz da hast? Es gibt ja Mondholz und was es nicht alles gibt. Ein Holz aber, was für den geeigneten Moment da liegt. Also wonach wählst du deine Hölzer aus oder gibt es so spezielle Hölzer, die nur für ganz bestimmte Sachen dann da sind?
Ja, also erstmal über die Holzfrage. Also das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man das einfach das beste Holz verwendet, das man finden kann. Ich hebe nichts auf. Ich möchte gerne was Schönes bauen und zwar jetzt. Ja, die Holzsuche, das ist spannend. Ich mache das zusammen mit meinem Mann. Wir benutzen teilweise die gleiche Holzart. Also für die Decke wird Fichte oft benutzt, bei uns auch, Geigenbauer. Wir benutzen Fichte und meistens für Zarge, Boden und Schnecke Ahorn. Ja, so einmal jedes zweite Jahr oder so fahren wir los und besuchen Tonholzhändler und verbleiben da mehrere Tage und alle möglichen Hölzer abzuklopfen und zu betasten und um eine Entscheidung treffen zu können, welche Hölzer wir kaufen.
Ist das hier regional? Also findet man in Brandenburg Tonholz?
Nein, das ist in Süddeutschland sind einige spezialisierte Tonholzhändler, aber auch in Switzerland zum Beispiel.
Also das ist schon auch wieder so eine Nische, also überhaupt nicht etwas, na klar, es wird nicht der Baumarkt mit den Hölzern sein, das ist mir schon klar, aber ein Tonholzhändler.
Das ist wirklich eine Nische und ich kenne auch Geigenbauer, die klopfen Bäume und sagen, die möchte ich haben, aber das Risiko ist mir zu groß. Und ich denke, dafür hat man auch Spezialisten, weil es ist auch wirklich interessant, wie Fichte wächst, was wir benutzen für Geigenbau und auch andere Instrumentenbau, so wie Gitarrenbau. Weil man braucht nämlich einen Baum, der hoch wächst, der in die Berge, meine ich, wächst, wo die Klimazustände derart sind, dass man einigermaßen Gleichmäßigkeit hat zwischen Sommer- und Winterjahrringe, damit man nicht, so wie man das von Fichte aus dem Baumarkt kennt, so viel Unregelmäßigkeiten hat. Ne? Und das bedeutet sehr gerade Linien und unglaublich leichtes und steifes Holz dadurch. Ja. Und das Fichtenholz ist eigenartig, weil das ist besonders dafür geeignet, meine ich, weil, also ich weiß nicht, ob ich das ohne Stück Holz erklären kann, aber mit der Nervrichtung, da ist es unheimlich steif, wenn man das biegen würde. Wenn man das gegen die Nervrichtung inbiegen würde, dann ist es sehr weich. Und das ist gerade, was man braucht, ne? Für Instrumente. Damit es klingt. Ist das vielleicht zu speziell?
Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich habe tatsächlich in früheren Zeiten viel mit Holz zu tun gehabt, deswegen kann ich ganz gut gar nicht mitgehen. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage, ich habe zu Hause erzählt, dass wir uns heute unterhalten und dann kam zu Hause die Frage, jetzt frag sie unbedingt, warum Stradivaris eigentlich so bekannt sind und so teuer sind. Das wollte ich ja schon immer gerne mal wissen, habe ich gesagt, in Ordnung, ich nehme die Frage mit. Deswegen an dich. Was macht eine Stradivari eigentlich so besonders und warum sind die teuersten Geigen auf der Welt?
Ja, also das ist eine tolle Frage natürlich. Also die Stradivari-Instrumente, Stradivarius hat im 17. und 18. Jahrhundert einfach ein Benchmark gesetzt, wie eine Geige aussehen soll und wie es klingen soll. Und seitdem sind die Instrumente durch die Geschichte unglaublich gut erhalten durch unheimlich große Künstler, die darauf gespielt haben. Es ist ein Kunstobjekt geworden. Es hat sich verwandelt. Es ist nicht mehr nur eine Geige. Ne? Es ist auch eine Geige. Aber es ist auch ein Kunstobjekt. Es ist ein Sammlerobjekt auch. Und es ist natürlich rar. Und da ist große Nachfrage. Also der Preis ohne Deckel. Ne? Die Arbeit von Stradivarius damals, ja, ist, wie gesagt, ist noch immer für uns eine Referenz.
Das Besondere ist, glaube ich, diese rote Lackfarbe, ne? Dass man die dann sofort, also neben all den anderen Fähigkeiten, dass man eine Stradivari erkennt an dem roten Lack, für alle, die jetzt keine Ahnung haben, geschweige denn es hören würden? Oder an was erkenne ich noch, dass das jetzt eine Stradivari ist, neben dem Kunsthandwerk, was dahinter steckt?
Ja, also das ist, denke ich, wirklich ein bisschen zu spezialisiert. Aber was man sagen kann, ist, dass der unglaublich präzise war in seiner Arbeit. Und es waren damals auch große Werkstätten. Der hatte nicht alleine gearbeitet. Aber der Maßstab war wirklich sehr, sehr hoch, was die Holzarbeit angeht, aber auch was der Lack angeht. Und es ist natürlich wunderschön, dass ein Instrument über Jahrhunderte hinweg noch immer der gleiche Lack hat und mit Abnutzungsspuren natürlich, aber dass es so gut erhalten bleibt. Ne? Das ist
Goldstandard so ein bisschen.
Ja, Goldstandard, genau.
Letzte Frage. Wie würde eigentlich eine Geige aussehen, die du bauen würdest, wenn sie komplett in deinen Vorstellungen ist, frei von Tradition? Wie würde so eine Geige aussehen?
Ich muss sagen, Romy, ich habe keine Vorstellung davon, wie es anders aussehen könnte. Es ist, wenn man ein Instrument baut, das ruht auf eine 500 Jahre alte Tradition, wo der Klang, der Ästhetik, alles sich bewahrt hat, dann kann ich nur sagen, dass ich habe kein Bedürfnis, um daraus was anderes zu machen. Das bedeutet ja nicht, dass ich von Arbeitsprozess natürlich immer in Erneuerung interessiert bin und auch stetig weiterentwickle und das sehe wie ein Riesenexperiment, auch wie ich bestimmte Unterteile anders bauen kann, leichter, besser, fester. Natürlich, die Entwicklung ist immer da, aber wie eine Geige aussieht, das bleibt.
Vielen lieben Dank. Wer tatsächlich sich die Arbeiten ansehen möchte von Tilde, die findet man tatsächlich auch im Internet in Hohenneuendorf, Tilde van Noerel. Und wer mehr wissen möchte, kann sie sicherlich auch gerne kontaktieren. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Unendlich spannend. Ich versuche mich zurückzunehmen, nicht noch mehr zu fragen. Und alles Gute dir.
Sehr gerne. Danke.
Wir verabschieden uns. Es war großartig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal in unserer Reihe Tacheles und Törtchen. Tschüss.